Herzlich willkommen zu den Weltsichten an Silvester, sagt jetzt Gabriele Häuser. Ein aufregendes Jahr für Europa geht zu Ende. Nicht zuletzt geschürt durch Russlands Überfall auf die Ukraine, wuchs in den zurückliegenden Monaten auch die Angst vor einem neuen Balkankrieg. Schauplatz für die brisanteste Eskalation ist der Kosovo. Dort war die Situation in den letzten Wochen angespannt wie lange nicht. Seit 2 Tagen gibt es nun zwar wieder Zeichen der Deeskalation, aber insgesamt bleiben viele Probleme weiter ungelöst. Oliver Schosch, unser Korrespondent für Südosteuropa, fasst zum Jahresende die Entwicklung im Kosovo zusammen.
Es war die höchste Eskalationsstufe, die es im Kosovo in den letzten Jahren gegeben hat. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić versetzte seine Truppen in Kampfbereitschaft. Verteidigungsminister Miloš Vučević besuchte serbische Soldaten an der Grenze zum Kosovo. Er sagte, Serbien werde eine Sondereinheit des Militärs von 1.500 auf 5.000 Einsatzkräfte aufstocken bis Ende 2023. Diese 5000 Spezialkräfte der serbischen Armee werden unsere stärkste Faust sein. Sie zerschlägt alle bösen Wünsche und Ziele derjenigen, die unser Land nicht mögen und unserem Volk und unseren Bürgern Schlechtes wollen. Die Nachricht sorgte weltweit für Entsetzen, doch dann begann schon recht schnell die große Show des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Sofort ruderte er ein Stück weit zurück und gab sich besonnen. Denn immerhin sind im Kosovo 3.500 NATO-Soldaten der KFOR-Friedensmission stationiert. Ein Einmarsch des serbischen Militärs käme einer direkten Konfrontation mit der NATO gleich. Also gab sich Vučić in der Rolle des Verteidigers und Opfers. Wir geben unser Bestes, um Frieden und Stabilität zu erhalten. Leider wollte man uns nicht hören. Sie reden immer nur von den Barrikaden im Norden des Kosovo. Aber das ist nur der Ausdruck der Unzufriedenheit der Serben und ihres Kampfes dafür, dass sie selbst bleiben dürfen auf ihrem Boden. Uns geht es darum, wie wir unser Volk beschützen können im Norden des Kosovo. Vučić gibt sich einmal mehr als Schutzpatron seiner Serben im Kosovo. Die hatten im Dezember knapp 3 Wochen lang Barrikaden aus Bussen, LKWs und Baustellenfahrzeugen errichtet an allen wichtigen Landstraßen im Norden des Kosovo, in der zweigeteilten Stadt Mitrovica und an einem Grenzübergang auf der serbischen Seite. Es war eine Reaktion auf Festnahmen von Serben, die wiederum eine Reaktion auf gewaltsame Übergriffe auf Wahlkreisbüros und albanische Polizisten waren. Am Schluss gab sich Vučić als Friedensbringer. Er übermittelte den Kosovo-Serben Garantien der kosovarischen Regierung, der EU und der USA, dass es für die Aufständischen keine Strafverfolgung gibt und dass einzelne Festgenommene freikommen sollen. Vučić hob auch wieder die Kampfbereitschaft des serbischen Militärs auf. Der Konflikt wurde damit entschärft. Doch es war nur die Spitze des Eisbergs. Der Konflikt geht weiter. Die 30-jährige Serbin Milica Andrić-Rakic lebt in der Krisenzone im Norden des Kosovo, im serbischen Teil der zweigeteilten Stadt Mitrovica. Sie arbeitet dort für eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Aussöhnung von Serben und Albanern einsetzt. Doch damit sieht es aktuell nicht gut aus. Die bevorstehende Silvesternacht sieht Milica Andrić-Rakic deshalb mit gemischten Gefühlen. Hinter dem Neujahrsfest steht ein großes Fragezeichen. Viele Kneipen sind zu, damit es nicht zu Zwischenfällen kommt. Ich bleibe auf jeden Fall zu Hause, auch weil ich ein kleines Kind habe. Immer wieder heulen hier die Sirenen. Das betroffene Gebiet ist der nördlichste Zipfel des Landes, etwas mehr als 10% der Gesamtfläche. Es ist das Grenzgebiet zu Serbien. Hier leben rund 50.000 Menschen, überwiegend Serben, in 4 Gemeinden. Die meisten von ihnen wollen die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien nicht anerkennen. Auftritt Goran Rakic. Er ist der Chef der serbischen Liste, der stärksten Partei im Norden des Kosovo. Sie steht dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić nahe. Liebe Brüder und Schwestern, jeden Tag erdulden wir Terror aus Pristina. Serben werden ohne Recht festgenommen. Sie stehen auf geheimen Listen. Das serbische Volk wird von Kurtis Spezialkräften malträtiert. In den letzten Wochen wurden mindestens 3 Serben im Norden des Kosovo festgenommen. Der Regierungschef der albanisch dominierten Zentralregierung in Pristina, Premierminister Albin Kurti, weist den Vorwurf zurück, dass es willkürliche Festnahmen sind. Wir sind nicht gegen jemanden wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit. Es richtet sich danach, wie sich Personen oder Gruppen verhalten in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit im Kosovo. Einer der Festgenommenen ist ein ehemaliger serbischer Polizist aus dem Norden des Kosovo. Er soll der Rädelsführer gewaltsamer Ausschreitungen gewesen sein. Vor wenigen Wochen gab es eine Schießerei zwischen Serben und albanischen Sicherheitskräften, bei der ein albanischer Polizist an der Schulter verletzt wurde. Nun wurde der festgenommene serbische Ex-Polizist als Teil des Deals, dass die Barrikaden abgebaut werden, aus der Haft entlassen und in den Hausarrest überstellt. Er soll wieder bei seiner Familie sein. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Situation im Nordkosovo mehr und mehr eskaliert ist? Der Ärger kochte zunächst hoch, als die Regierung in Pristina androhte, dass die serbischen Autonummernschilder im Norden des Kosovo nicht mehr gültig sind. Bis Anfang November hatten die Serben Zeit, ihre Autos neu anzumelden und sich kosovarische Kennzeichen zu beschaffen. Ansonsten hätte es 150 Euro Strafe gekostet. Im Frühjahr wollte die Regierung alle Autos mit serbischen Kennzeichen für kosovarische Städte konfiszieren. Die Regierung wollte die volle Kontrolle über den Verkehr auf ihrem Staatsgebiet und Kfz-Steuern eintreiben. Doch warum konnten das die Serben nicht akzeptieren? Die serbische Friedensaktivistin Milica Andrić-Rakić aus Mitrovica erklärt es so. Die serbische Gemeinschaft im Norden kann sich mit der Idee der Integration nicht anfreunden. Sie wollen kein Teil des kosovarischen Systems werden und sie wollen ihre Institutionen nicht verlieren, vor allem die Krankenhäuser und die Schulen. Die unterstehen nämlich den Ministerien in Belgrad. Und auch die serbischen Autoschilder sind den Leuten wichtig. Zum einen, weil sie sich sicherer fühlen, wenn sie mit serbischen Kennzeichen nach Serbien fahren. In die Republika Srpska, den serbischen Teil Bosniens, lassen sie einen mit kosovarischen Schildern gar nicht erst rein. Aber am wichtigsten ist natürlich der emotionale Aspekt. Die Leute beschweren sich. Wenn sie die Schilder umtauschen, dann geht wieder ein Stück Serbien aus ihrem Leben verloren. Der Autoschilderstreit wurde sogar in Brüssel verhandelt. Und dort dachte man zunächst, dass man den Konflikt gelöst hat. Am Abend des 23. November trat ein sichtlich erleichterter Josep Borrell vor die Kamera. Der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik verkündete nach tagelangen Verhandlungen einen Kompromiss, der die Lage vermeintlich befrieden sollte. I'm very pleased. Ich bin sehr froh, mitteilen zu können, dass die Chefunterhändler des Kosovo und Serbiens heute Nacht in Brüssel eine Einigung erzielt haben. Serbien wird für Städte im Kosovo keine Autokennzeichen mehr ausstellen. Und der Kosovo wird nicht gegen die serbischen Bürger vorgehen. Er wird sie nicht zwingen, ihre Autos umzuregistrieren. Doch die Serben waren danach keineswegs zufrieden. Goran Rakić, der Vorsitzende der Partei Serbische Liste, nannte bei einer Demonstration den zweiten aktuellen Zankapfel. Wir sind kein Störfaktor und wir wollen niemandem drohen. Wir wollen nur, dass sich die Vereinigung der serbischen Gemeinden formieren kann, so wie es in Brüssel beschlossen wurde. 2013 einigten sich die Regierungschefs des Kosovo und Serbiens, dass die serbischen Gemeinden mehr Struktur bekommen und sich zu einem Gemeindeverband zusammenschließen sollen. Neben den vier serbischen Gemeinden im Norden des Kosovo gibt es sechs serbische Enklaven im albanisch dominierten Süden. Allerdings gibt es dort deutlich weniger Konflikte. Das Vorhaben des Gemeindeverbands wurde bislang noch nicht umgesetzt, denn es gibt auch da einen Streit. Und der ist ziemlich kompliziert, so der Kosovo-Kenner und Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz, Florian Bieber. Kosovo und Serbien streiten darum, wie mächtig so ein serbischer Gemeindeverband werden darf, so Bieber.
Das Problem ist, dass dieses Abkommen nicht spezifisch beschreibt, wie das gestaltet werden soll. Auf kosovarischer Seite sagt man immer, das kann man ja sozusagen als eine Art Verband machen, der ganz informell funktioniert, also als quasi NGO, während auf serbischer Seite man sagt, das muss eine verfassungsrechtlich verankerte Institution sein. Das ist für Serbien der Versuch, die Kosovo-Serben sehr stark zu kontrollieren und zu bündeln. Denn bisher haben sie ja nur die einzelnen Gemeinden, die aber nicht untereinander koordinieren. Von kosovarischer Seite, worum man dagegen ist, ist, dass man Sorge hat, dass eben eine neue Republika Srpska entsteht wie in Bosnien, also eine Einheit, die Entscheidungen blockieren kann, die sozusagen ganz eigenständig herrscht.
Für den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić ist die Frage der serbischen Gemeindeverwaltung eine der größten Hürden bei den weiteren Verhandlungen um eine Annäherung an den Kosovo.
We are always open
Wir sind immer bereit für Gespräche, Kompromisse und Lösungen. Aber davor muss Pristina etwas liefern, was sie zusammen mit der Europäischen Union unterschrieben haben, vor 10 Jahren.
Pristina has to deliver on something that they signed together with the European Union 10 years ago.
Die Abmachung hat allerdings eine frühere kosovarische Regierung getroffen. Die aktuelle Regierung sieht das nun anders und gibt sich stur. Für die kosovarische Präsidentin, die Albanerin Vjosa Osmani, ist die Gemeindeverwaltung, so wie die Serben sie wollen, verfassungswidrig. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was in Brüssel unterzeichnet wurde, und dem, was unser Verfassungsgericht sagt. Es darf keine solche monoethnische Vereinigung mit Exekutivmacht geben. So eine zwischengeschaltete Macht würde unserer Verfassung widersprechen. Es sieht also nicht danach aus, dass die Serben im Kosovo ihren Gemeindeverband bekommen. Und das ist einer der Gründe, weshalb sie sich unterdrückt fühlen. Es kam zu einer regelrechten Rücktrittslawine. Alle 10 serbischen Abgeordneten im kosovarischen Parlament sind zurückgetreten. Knapp 600 Polizisten und rund 500 Richter und Beamte aus dem Nordkosovo quittierten ihren Dienst. Und auch alle 4 Bürgermeister der serbischen Gemeinden im Norden traten zurück. Hier sollte es Mitte Dezember zu Neuwahlen kommen. Doch die serbische Liste, die stärkste Serbenpartei, kündigte sofort an, die Wahlen zu boykottieren. Und nun wurden sie um einige Monate verschoben wegen der schwierigen Sicherheitslage. Als Wahlbeamte ihre Büros im Norden des Kosovos eröffnen wollten, wurden sie mit Blendgranaten angegriffen. Es fielen Schüsse und es kam zu der besagten Schulterverletzung bei einem albanischen Polizisten und zur Festnahme eines serbischen Ex-Polizisten. Diese Festnahme wiederum sorgte in Belgrad für große Wut. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić gab eine bemerkenswerte Regierungserklärung ab. Die kosovarischen Sicherheitskräfte sind mit 300 Mann im Norden von Mitrovica eingefallen. Und dann erklären sie einen unschuldigen Mann zum Terroristen. Das ist eine Unverschämtheit und ein Rechtsbruch. Wir haben nun die KFOR-Führung gebeten, dass die serbische Polizei wieder auf ihr angestammtes Territorium zurückkehrt, wie es laut der UN-Resolution 1244 mal vorgesehen war. Aber wir haben keine Illusion, sie werden das nicht annehmen. Es wurde auch nicht angenommen, denn die KFOR will vermeiden, dass serbische und albanische Kräfte aufeinandertreffen. Beim Konflikt im Kosovo geht es allerdings nicht nur um die Ereignisse der letzten Wochen. Der Konflikt sitzt viel tiefer. Belgrad sieht den Kosovo weiterhin als illegal abgespalteten Teil Serbiens und wirft Pristina vor, die serbische Minderheit zu unterdrücken. Pristina wirft Belgrad vor, die serbische Minderheit zu manipulieren und die Lage absichtlich zu destabilisieren. Und dann gibt es noch die Wunden des Kosovo-Kriegs. In den Jahren 1998 und 99 wurden laut UN-Angaben über 10.000 Kosovo-Albaner getötet und bis zu 3.000 Serben. Mitrovica, 70.000 Einwohner, die größte Stadt im Norden des Kosovo an einem sonnigen Tag im Oktober. Etwa 2 Monate, bevor die Barrikaden errichtet wurden. Die Brücke über den Fluss Ibar ist zum Symbol des ethnischen Konflikts geworden. Hier gab es über die Jahre immer wieder Ausschreitungen. Nördlich des Flusses leben überwiegend Serben, im Süden Kosovo-Albaner. Nur vereinzelt laufen Menschen über die Brücke. Ein Mann kommt mit seiner 6-jährigen Tochter von der albanischen Seite. Kurz vor der serbischen Seite bleiben sie auf der Brücke stehen. Sie setzen sich auf eine Bank und reden. Der Mann, ein Kosovo-Albaner aus dem Südteil, erzählt, dass er Gazmend Arifi heißt und Zahnarzt ist. Bevor ihr gekommen seid, habe ich meiner Tochter erzählt, dass wir eine Wohnung dort drüben im serbischen Teil haben. Die steht gerade leer und ist verschlossen. Dann hat sie mich gefragt, warum wir nicht hingehen. Ich habe gelogen und gesagt, dass es dort zu staubig ist. Jetzt im Moment ist die Lage ruhig, aber das kann sich schlagartig ändern, wenn die Serben den Befehl aus Belgrad bekommen. Unsere Nachbarn wurden verprügelt, einem wurde sogar eine Bombe ins Haus geschmissen. Der serbische Teil von Mitrovica sieht aus wie eine völlig andere Welt. Überall an den Straßenlaternen hängen rot-blau-weiße Serbienfahnen. Auf einem Graffiti an einer Hauswand ist eine riesige Serbien- und eine Russlandfahne zu sehen. Darunter steht: Kosovo ist Serbien und die Krim ist Russland. Auch Putins Kriegssymbol, das Z, hat jemand an die Wand geschmiert. Anfang November kommt es hier zu Demonstrationen gegen die kosovarischen Autonummernschilder. Ein paar tausend Menschen laufen durch die Straßen. Sie tragen Serbien-Fahnen und Plakate mit religiösen Motiven der serbisch-orthodoxen Kirche. Aus Boxen tönen patriotische Lieder, in denen Kosovo als Teil Serbiens besungen wird. Ich kann es nicht in Worte fassen, was mir diese Versammlung hier bedeutet. Wir sind hierher gekommen, um allen zu zeigen, dass das hier serbisches Staatsgebiet ist und dass wir nicht von hier weichen werden. So wie ich es den Albanern nicht abspreche, auf ihrem Gebiet zu leben, so soll man mich und meine Kinder auf unserem Gebiet leben lassen. Auf der Bühne spricht ein Mann, der für viele Serben zu einem Held geworden ist. Nenad Djuric, der ehemalige Chef der Polizeidirektion Kosovo Nord. Er hatte sich standhaft geweigert, die Strafen für serbische Autonummernschilder durchzusetzen und wurde dann vom Dienst suspendiert. Das war noch vor der großen Rücktrittswelle der serbischen Polizisten. Djuric war also der Erste und er ist jetzt eine Art Volksredner geworden, äußerst pathetisch. Mein glorreiches, gequältes Volk. Wir sind aus einem trügerischen Traum erwacht und haben erkannt, dass unser Schicksal nicht in den Händen anderer, sondern in unseren eigenen Händen ist. Nenad Radosavljević ist einer von wenigen Serben, die so einen Nationalismus offen kritisieren. Er ist ein serbischer Oppositionspolitiker in Ruhestand. Er war früher mal Bürgermeister in der Gemeinde Leposavić in Nordkosovo und Mitglied im Nationalen Rat der Serben des Kosovo. Jetzt betreibt er in Leposavić einen Vucic-kritischen Lokalfernsehsender, denn er ist der Ansicht, dass der serbische Präsident den kompletten Widerstand im Kosovo aus Belgrad steuert. In Serbien gibt es eine Ein-Mann-Regierung, Aleksandar Vucic. Die serbische Liste hier im Kosovo gehört zur Struktur der serbischen Partei SNS, die Vucic komplett unter Kontrolle hat. Sie setzen hier im Kosovo die übelsten Leute ein. Ungebildete, Kriminelle, Schläger und auch Killer. Hauptsache, sie sind hörig. Und sie schüchtern die serbische Bevölkerung ein. Es gibt hier Nationalismus, das ist klar. Aber die vielen Serbien-Fahnen, das wird alles organisiert. Das russische Z an der Wand, das macht kein normaler Mann. Für so harte Worte wurde Nenad Radosavljević in der Vergangenheit angefeindet und mit Nazi-Kollaborateuren im Zweiten Weltkrieg verglichen. Doch er lässt sich nicht einschüchtern. Er fordert seine serbischen Mitbürger auf, sich den, wie er sagt, Realitäten im Kosovo zu stellen. Unsere kleinen Leben sind zu kurz, um jahrzehntelang von einem serbischen Land zu träumen. Die NATO ist hier und wird nicht weichen. Und Vucic ist ein Heuchler. Er hat schon die Polizei und die Gerichtsbarkeit an den Kosovo abgegeben und jetzt kämpft er für die Gemeindeverwaltung und die Nummernschilder, das Allerbanalste. Das sind doch alles nur politische Spielchen. Vucic tut das nur für seinen eigenen Machterhalt in Serbien. Vucic hetzt die Menschen hier auf und erzählt Lügen, dass der kosovarische Premier Kurti die Serben verdrängen möchte. Zurück im serbischen Teil der Stadt Mitrovica. Dort sind viele Passanten nur noch entnervt. So zum Beispiel Stana, eine Rentnerin. Seit Jahren haben wir Stress, ständig Stress. Ich weiß nicht, wie das hier noch enden soll. Dieser serbische Rentner sieht das Ganze etwas gelassener. Ich habe keine Angst, aber ich bin mir sicher, dass viele Leute Angst haben. Hier, Sie sehen ja, die Cafés und Läden sind zu. Ich musste zur Bank für eine Überweisung, aber das geht gerade nicht. Learta Beciri ist eine junge Albanerin, die auf der serbischen Seite von Mitrovica wohnt, in einem gemischten Viertel. Jeden Tag höre ich ganz viele Nachrichten und höre diesen ganzen Mist. Es ist zu unserer Routine geworden. Wir haben keine Angst, sondern haben uns daran gewöhnt. Es waren in der Tat vor allem Krisennachrichten, die man im Dezember aus dem Kosovo gehört hat. Dabei war es im Oktober und November noch ganz anders. Da gab es Hoffnung für den Kosovo. Das Land will EU-Beitrittskandidat werden und hat im Dezember ein offizielles Gesuch eingereicht, was Serbien sofort als absurd bezeichnet hat. Serbien ist selbst schon seit 10 Jahren Beitrittskandidat, schwankt immer wieder zwischen EU und dem russischen Einfluss, will sich aber die EU-Option weiterhin offen halten. Und da erschien es zeitweise so, als ob beide Länder gemeinsam einen Schritt vorankommen wollen und als ob es hinter den Kulissen Verhandlungsbereitschaft gäbe. Der Sondergesandte der USA für den Balkan, Gabriel Escobar, sprach sogar von einem Final Agreement, einer finalen Einigung zwischen Kosovo und Serbien, die in greifbarer Nähe sei. Es gibt ein neues Momentum im Dialog und es ist ja kein Geheimnis, dass wir deswegen den Kosovo auch dazu gedrängt haben, beim Nummernschilderstreit einzulenken, auch wenn sie jedes Recht gehabt hätten, ihre Schilder durchzusetzen. Aber es geht jetzt um eine finale Einigung. Diese müssen der Kosovo und Serbien formulieren. Moderiert wird das von der Europäischen Union und unterstützt von den USA. Ich habe von meinen europäischen Kollegen gehört, dass es nur noch eine Frage von Wochen ist und nicht mehr von Jahren. Auch der kosovarische Regierungschef Albin Kurti klang positiv, nachdem er beim Streit um die Autokennzeichen nachgegeben hatte. Ich sehe einen großen Erfolg, denn der Dialogprozess geht jetzt zum ersten Mal in eine Phase, wo wir über die grundlegenden völkerrechtlichen Probleme sprechen. Da hatte sich die serbische Seite bislang verweigert. Wir wollen über den deutsch-französischen Vorschlag zur Normalisierung der Beziehungen verhandeln. Wir wollen, dass unser normaler demokratischer Staat ein normales demokratisches Verhältnis mit Serbien, dem Nachbarn im Norden, hat. Vom deutsch-französischen Vorschlag war in letzter Zeit immer wieder die Rede und er wurde der serbischen und der kosovarischen Regierung übergeben. Allerdings ist er nicht öffentlich. Deutschland und Frankreich verhandeln schon länger intensiv mit beiden Streitparteien. Florian Bieber, der Südosteuropa-Experte der Uni Graz, hat erfahren, dass man Kosovo und Serbien vorgeschlagen hat, so miteinander umzugehen wie einst die BRD und die DDR.
Die Idee, die auf dem Tisch liegt, offensichtlich, ist eine Art Abkommen wie der deutsch-deutsche Vertrag, wo man sich gegenseitig die zwar nicht anerkennt, aber de facto die Daseinsberechtigung akzeptiert und auch eine gewisse Art von Beziehungen aufnimmt. Serbien erkennt den Kosovo nicht an, das ist sehr schwierig für Serbien, aber es akzeptiert, dass Kosovo quasi auf dem Gebiet Souveränität ausübt. Und es geht letztlich in erster Linie darum, sicherzustellen, dass andere Staaten den Kosovo anerkennen.
Aktuell gibt es 5 EU-Staaten, die die Unabhängigkeit des Kosovo noch nicht anerkannt haben. Rumänien, Griechenland, Zypern, die Slowakei und Spanien. Zum Teil, weil sie die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo im Jahr 2008 für völkerrechtswidrig hielten oder weil sie selbst Minderheiten in ihrem Land haben, die nach Unabhängigkeit streben und keinen Präzedenzfall schaffen wollten.
Es ist so, dass natürlich, wenn Serbien ein klares Signal geben würde, dass es den Kosovo akzeptiert, de facto, vielleicht nicht de jure, dann würde das sicherlich für die meisten Staaten eine Anerkennung ermöglichen. Weil auch Spanien argumentiert ja immer, dass es eben deshalb nicht anerkennt, weil es eine unilaterale Entscheidung des Kosovo war.
Wäre der Kosovo weitgehend anerkannt, dann wäre der Weg frei zu den internationalen Organisationen. Doch bislang ist noch nichts davon konkret in Aussicht, dafür aber etwas anderes. Am 1. Januar 2024 soll der Kosovo eine Visa-Liberalisierung für die EU bekommen. 10 Jahre lang wurde darüber verhandelt, nun haben die EU-Mitgliedstaaten zugestimmt. Der Kosovo ist immer noch das einzige Land auf dem Balkan, dessen Bürger nur mit Visa in die EU reisen dürfen. Dabei sind die Visa oft nur schwer zu bekommen, was gerade junge Menschen frustriert. Der Kosovo ist das jüngste Land Europas mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren. Deutschland hat ein Durchschnittsalter von 45 Jahren. Sehr jung ist auch das Publikum, das durch die Fußgängerzone der Hauptstadt Pristina flaniert. Fast alle sind Albaner. Auf der Allee zwischen den sozialistischen Häuserblocks aus dem ehemaligen Jugoslawien gibt es Modeboutiquen, Tabakshops, Grillrestaurants und Kaffeehäuser, in denen es hervorragenden Latte Macchiato gibt, angeblich den besten der Welt. Die Stimmung ist entspannt, es wird viel gelacht. Außer man spricht das leidige Thema der EU-Visafreiheit an. Dass es nun mit dem 1. Januar 2024 erstmals ein konkretes Datum gibt, löst keine Euphorie aus. Ich bin sehr enttäuscht, dass es jedes Jahr verschoben wurde, ohne dass wir die Gründe kennen. Ich hoffe, dass es 2024 nun wirklich damit vorbei ist. Es geht nicht um ein Privileg, sondern um ein Grundrecht, dass wir genauso behandelt werden wie die anderen Länder hier in der Region. Die ganzen Hürden, um ein Visum zu bekommen, machen mich krank. Ich habe deswegen schon oft Reisen ins Ausland abgesagt. Die EU hat bei der Visafrage völlig übertrieben, als ob es darum ginge, uns etwas Unbezahlbares vom Planeten Mars oder Jupiter zu beschaffen. Ich will reisen, aber ich habe bis heute noch nie ein Visum beantragt. Mit der Visa-Liberalisierung steigt allerdings auch der Druck auf die kosovarische Regierung. Denn der Kosovo ist eines der armen Häuser Europas mit einem Durchschnittslohn von weniger als 500 Euro im Monat. Wenn sich in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Gesundheitspolitik nichts verbessert, könnte es zu einer weiteren Abwanderungswelle kommen. Seit 2015 haben mehr als 200.000 Kosovaren ihr Land verlassen. Und das Land hat nur knapp 2 Millionen Einwohner.
Oliver Schosch war das über die dramatische Entwicklung im Kosovo in den letzten Wochen des Jahres 2022.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.